NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 11. von 13 Folgen aus Helga Bürsters Buch »Als wir an Wunder glaubten«. Der Wirt des Pennig erzählt Edith, Betty und Theo, dass der selbsternannte Wunderheiler Spökenfritz Annie und Josef das Geld aus der Tasche zieht. Der Hof der Familie verkommt, Sohn Willi muss immer öfter zur Wirtschaft laufen, um für den Vater Alkohol zu holen. Edith macht sich Sorgen und schaut deshalb bei Annie vorbei. Auf dem Hof angekommen, erkennen sie den Ernst der Lage. Überall in den Bäumen hängen magische Zeichen. Als sie an die Türe klopfen, schreit Annie sie panisch und verzweifelt an. Die Hexen sollen sie in Frieden lassen, sie sollen weggehen. Als schließlich die Tür auffliegt, hält Annie einen Karabiner in den Händen und zielt damit auf sie. Willi stürzt aus dem Haus und klammert sich an Betty fest. Die Situation eskaliert. Ein Schuss löst sich und Annie lädt nach. Währenddessen liegt Josef im Bett und schläft seinen Rausch aus.
Er lag in dem schlammigen Loch, neben ihm sein Freund Otto. Es wurde scharf geschossen. Er wusste genau, dass er träumte, aber er konnte nicht aufwachen, denn so war es gewesen. Seit er sich wieder erinnerte, verfolgte ihn dieser Traum. Otto blutete. Er spürte seine Beine nicht. Sie würden beide sterben. Zwei junge Kerle aus einem ostfriesischen Moor. Noch längst keine 30, noch kein halbes Leben gelebt. Ein Schlammloch irgendwo in Russland sollte nun ihr Ende sein. Dabei hatten sie fest an den Sieg geglaubt, wie es von ihnen verlangt worden war. Nur nicht an das hier. Im Traum konnte er darüber lachen. Ein Aberwitz. Alles war falsch. Otto war noch bei Bewusstsein. Er bewegte sich, zog sich den Ehering vom Finger. Viel war von dem ganzen Kerl nicht mehr da, aber reden konnte er noch. »Nimm den Ring«, hatte er geflüstert. »Bring ihn meiner Edith. Du hast sie doch auch immer gemocht. Sag ihr, dass ich sie lieb gehabt habe.« Josef versprach das. Es kam auf eine Lüge mehr oder weniger nicht an, denn er würde hier ebenso verrecken wie sein Freund. Er steckte den Ring ein, denn er passte ihm kaum auf den kleinen Finger. Wieder fiel ein Schuss. Jemand rüttelte an seiner Schulter, er öffnete die Augen. »Willi?« Der Junge zitterte vor Aufregung. Josef war noch halb in dem Traum gefangen, aber er spürte das Bett unter sich. Willi gestikulierte, wenn er den Jungen wenigstens verstehen könnte. »Was ist denn?« Er wedelte mit den Armen, gab Geräusche von sich, er war sehr aufgewühlt. Vielleicht wollte er auch nur mit ihm ins Dorf, wie sie es immer gemacht hatten. Er im Rollstuhl und Willi neben ihm. Zurück hatte der Junge ihn dann geschoben, aber seit Oldenburg war Josef nicht mehr aus dem Bett gekommen. »Ich bin krank, mein Jung. Ich mach's nicht mehr lange.« Draußen fiel ein weiterer Schuss. War denn schon wieder Krieg? Er hatte in der Zeitung gelesen, dass die Amerikaner sich mit den Chinesen in der Wolle hatten, aber das hier war Unnenmoor. Willi ließ nicht locker. Er schob den Rollstuhl neben das Bett und zerrte ihn hinein. Er hatte Kraft. »Was willst du denn?« Er saß kaum drinnen, da schob Willi ihn in den Flur. Er musste sich an den Handhebeln festhalten. Draußen schrie Annie herum. Willi kriegte den Rollstuhl nicht um die Ecke. Er stieß gegen den Türrahmen, nahm einen neuen Anlauf und nun klappte es knapp. »Wo willst du denn mit mir hin?« Da waren sie schon in der Waschküche. Die Achterdörr stand sperrangelweit offen. Im Rahmen stand Annie. Sie hatte ein Gewehr und den Finger am Abzug. Sie waren nach Hause gerast. Da hatten die im Dorf aber geguckt, als sie zu dritt auf Bettys Rad den schwarzen Weg runtergekommen waren. Edith auf dem Gepäckträger, Betty auf dem Lenker. Theo hatte in die Pedale getreten, als sei der Teufel hinter ihnen her. Annie hatte sie bis zum Tor verfolgt, den Karabiner im Anschlag. Nun standen sie atemlos in der Küche, nur Theo hatte sich hingesetzt, er rang nach Luft. »Verdammt, das war knapp!« Edith schüttelte immer wieder den Kopf. »Wenn ich das begreifen könnte, ich hab doch nichts gemacht. Die ist krank im Kopf, die ganze Familie. Ich wusste nicht, dass es schon so weit mit ihr gekommen ist, sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, euch dahin zu schleppen. Und dann auch noch an Bettys Geburtstag.« »Der ist ja nun gründlich in die Hose gegangen.« Theo war aufgewühlt und wütend. »Das war schon ein bisschen gutgläubig von dir, mit allem Mann da rauszufahren. Und wozu eigentlich? Ich wollte doch nur Moin sagen. Und wenn sie Willi was tut? Das war Bettys Sorge. Sie saß auf der Bank und zitterte. Edith strich ihr über die Wange, sie zuckte zurück. Auf dem Tisch stand das gute Geschirr. Alles war für die kleine Kaffeetafel vorbereitet, aber der Appetit war ihnen gründlich vergangen. Auf dem Herd summte der Kessel. Edith goss Kaffee auf. Sie konnte nicht nur dastehen und nichts tun. Annie wollte keinen verletzen. Theo schlug mit der Hand auf den Tisch. Die denunziert dich, die schießt auf uns. Was soll denn noch passieren, bis du kapierst, dass die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Sie ging in die Speisekammer, den Kuchen holen. Betty hatte sich kalten Hund gewünscht. Edith schnitt ihn in Scheiben und stellte ihn in die Mitte. Sie setzte sich dazu. Keiner mochte zugreifen.
Was machen wir denn jetzt?
Betty sah von einem zum anderen.
Wir müssen doch was tun.
Edith goss ihnen allen Kaffee ein.
Die beruhigt sich schon wieder.
Theo sah sie an.
Du willst die einfach so weitermuddeln lassen? Hast du einen besseren Vorschlag?
Ich fahre in die Stadt und gehe zur Polizei.
Das lass mal schön bleiben. Die hat auf dich geschossen, Edith. Die will dir an den Kragen. Was soll denn dann aus Josef und Willi werden, wenn sie Annie wegbringen? Wir hätten alle tot sein können. Und hast du Cordugas zugehört? Ich zeig dir jetzt an.
Er kam so schnell hoch, dass er von unten gegen den Tisch stieß. Edith saß am anderen Ende. Sie konnte ihre Tasse gerade noch auffangen.
Warte!
Er war schon fast an der Tür.
Was denn noch? Lass uns alles in Ruhe überlegen.
Er schlug mit der Faust gegen den Türrahmen. Sag mir einen guten Grund, warum ich nicht zur Polizei gehen soll.
Weil es die Polizei ist.
Eben, das ist nicht mehr die Gestapo.
Aber muss Willi dann ins Heim?
Betty wollte das wissen. Sie klang besorgt. Kann schon sein. Theo sah von einer zur anderen.
Da haltet ihr zusammen, was? Ich verstehe euch nicht.
Edith nahm seine Hand und zog ihn wieder an den Tisch.
Komm, lass uns Kaffee trinken. Betty hat Geburtstag.
Er schüttelte den Kopf, setzte sich dann aber doch dazu. Betty tat ihm ein Stück Kuchen auf.
Lass uns diese Nacht darüber schlafen.
Und dann, Edith rieb sich die Stirn. Der Schmerz kroch ihr vom Nacken in die Schläfen.
Dann gehe ich zu Fritz und knöpfe mir den höchstpersönlich vor.
Zwar stritten sie nicht mehr, aber sie wurden sich auch nicht einig. Betty wollte sich das nicht länger anhören. Sie aß ihren Geburtstagskuchen und ging dann nach draußen. Theo und ihre Mutter achteten nicht auf sie. Nun ging es um den Spöken Fritz und seine Methoden. Sie nahm ihr Rad und fuhr einfach los. Sie kam zur Baracke, die nun der Moorgesellschaft gehörte. Betty war lange nicht hier gewesen. Die Schule, die Hausarbeit. Sie musste ordentlich ran, seit Edith für Kathi nähte. Kochen, waschen, putzen. Sie war kein Kind mehr. Die Mutter betonte das immer wieder und sie konnte Hilfe gebrauchen, denn sie saß manchmal ganze Tage an der elektrischen Maschine. Kathis Aufträge mussten zeitig erledigt werden. Da war sie ganz Geschäftsfrau und Edith wollte sie nicht enttäuschen. Betty stieg vom Rad und sah sich um. Nichts war mehr so, wie sie es in Erinnerung hatte. Keine schiefe Tür, keine Fensterlöcher, kein löchriges Dach, stattdessen ein frischer Anstrich, neue Fenster und eine breite Eingangstür. Das Dach war auch repariert und der Weg zum Eingang hin gepflastert. Nichts erinnerte an die alte Bretterruine mit den grob zusammengezimmerten Stockbetten. Sie stellte das Rad ab und ging um das Gebäude herum. Neugierig war sie schon. Sie sah durch die Fenster. Moderne Tische und Stühle standen aufgereiht in der Mitte. An der Stirnseite gab es eine Essensausgabe. Das hier war nun also die Kantine für die Arbeiter. Sie kehrte um, suchte ihr Rad und schob es weiter bis zur alten Karte. Sie hatte schon befürchtet, dass die weg war, aber sie stand noch da, so elend und verfallen wie immer. Fast war sie erleichtert. Vielleicht hatte die Moorgesellschaft die Ruine einfach übersehen, weil Schwarzerlen und Brombeerbüsche sie zwischen sich versteckten. Vor dem Eingang blieb sie stehen und horchte. Da war ein Geräusch gewesen, vielleicht ein Tier, das sich in die Hütte verirrt hatte, denn hier hing die Tür noch schief und stand ein Spalt offen, wie es sich für eine alte, verwitterte Karte gehörte. Sie konnte hoffen, dass es so blieb und keiner die Dose mit dem gestohlenen 50er fand, die sie hier vor Jahren vergraben hatte. Sie drückte sich durch den Spalt, denn sie wollte mit sich allein sein. Keiner kam hierher, niemand störte und sie konnte alles überdenken. Aber sie hatte sich getäuscht.
Betty, bist du das?
Sie musste sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, aber sie erkannte die Stimme auch so.
Guste! Willst du deine alte Schuld besuchen?
Sie kicherte. Guste wurde immer wunderlicher, aber anders als Annie. Vor Guste musste sie sich nicht fürchten.
Hast du nicht heute Geburtstag?
Eigentlich schon.
Dann gratuliere ich.
Betty winkte ab. Was tust du hier? Guste schob mit ihrem Gehstock altes Laub zusammen.
Ich wollte mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen wohnen kann. Irgendwo muss ich ja hin, wenn ich kein Haus mehr habe.
Betty sah sich um. Hier sah es noch 10-mal schlimmer aus als in Gustes Karte. Die Feuerstelle war auseinandergerissen, der Kesselhaken durchgerostet. Wind, Regen und Nebel gingen ein und aus. Im Sommer mochte das zur Not noch gehen, wenn man ein paar Möbel hineinstellte. Aber im Winter würde sie hier erfrieren. Guste rückte den Stuhl zurecht, auf dem sie saß. Der knarrte zwar, sah aber sonst noch einigermaßen stabil aus. Sie musterte Betty.
Was meinst du? War das der Stuhl, auf dem der Moorbauer gesessen hat, als er auf die Töwersche gewartet hat?
Jetzt hör doch endlich mal damit auf, brach es aus Betty heraus. Hexen, Töwersche, Teufel, der Moorbauer und der ganze Kram. Ich kann das alles nicht mehr hören.
Sie fing an zu weinen. Es schüttelte sie gewaltig, denn es wollte alles raus. Der Schock, die Angst, das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wenn sie durch das Dorf ging, hörte sie die Sprüche, das Gezische, die Lügen in ihrem Rücken.
Die Abelschen, denen kann man nicht trauen. Die machen dies und das. Die haben, die können, die wollen.
In der Schule wollte schon kein Mädchen mehr neben ihr sitzen. Und sie blieb meistens allein auf dem Hof. Sie dachte, sie könne das ab. Sie habe sich daran gewöhnt. Aber heute hatte Annie sogar geschossen. Sie hatte solche Angst gehabt, sterben zu müssen, und dann hatten Theo und ihre Mutter sich auch noch gestritten. Sie spürte Gustes Hand. Die strich ihr über den Rücken so lange, bis sie sich trocken geweint hatte.
»Ich denke, ich gehe einfach mal zu Annie und rede mit ihr«, sagte sie. »Mal sehen, vielleicht glaubt sie einer alten Spökenkickerin, dass diese Hexengeschichten nur dummes Zeug sind und Fritz ein Idiot. Sei vorsichtig, die schießt!« »Na und? Ich sterbe sowieso bald.«
»Sag doch sowas nicht.«
Betty wischte sich über das Gesicht. Sie versuchte ein Lächeln.
»Dann kannst du mir das Ende der Geschichte nicht mehr erzählen.«
»Ich dachte, das willst du nicht mehr hören.«
»Nicht heute, aber vielleicht morgen.«
Sie saßen noch ein bisschen da, bis Betty aufstand.
»Ich muss nach Hause, sonst suchen die mich wieder.«
»Hallo? Ist da wer?«
Niemand antwortete. In den Bäumen klapperten die Kreuze aus Haselzweigen gegen die Hühnergötter und Muscheln und was da sonst noch hing. Betty hatte ihr davon erzählt. Ihr Geburtstag lag nun eine gute Woche zurück. Eher hatte Guste es nicht hinbekommen mit dem Besuch bei Annie, weil ihre Knochen nicht mehr so wollten. Aber heute war ein guter Tag. Sie stützte sich auf ihren Stock und sah sich um. Anscheinend war Annie nicht zu Hause, denn die Achterdür war zu. Ein Besen lehnte daneben an der Wand, ein Schutz gegen Hexen. Guste kannte den alten Aberglauben, dass das Brot zum Herzen hinzuschneiden war, dass man ein Messer niemals mit der Schneide nach oben legte, dass das meiste Unglück an einem Montag passierte, das wussten doch alle. Sie ging zur Tür, hob den Riegel, öffnete und steckte den Kopf in die Waschküche.
»Moin, is in to hus?«
Niemand antwortete ihr. Dunkel war es hier drinnen. Mehlsäcke hingen vor den Fenstern, die Luft stand. Langsam tastete sie sich voran und klopfte an die Küchentür. Da war auch keiner. In der Diele schnaubte eine Kuh. Von dort schlug ihr ein beißender Gestank entgegen. Es war wohl schon lange nicht mehr ausgemistet, geschweige denn gelüftet worden. Sie hörte, wie hinten eine Tür klappte.
»Annie?«
Aber nicht sie guckte um die Ecke, sondern Willi. Er riss vor Schreck die Augen auf.
»Junge, ich bin's nur, die alte Guste. Ich will dir nichts.«
Er gab einen Ton von sich. Sie fragte, wo seine Mutter sei. Er zuckte mit den Schultern.
»Und dein Vater?«
Er verschwand wieder. Guste folgte ihm bis zur Tür und in die Kammer. Hier schlug ihr ein Gestank entgegen. Sie war nicht zimperlich, aber das war fast zu viel. Im Bett lag Josef. Er starb oder war schon tot, das erkannte sie sofort. Willi saß neben dem Bett auf einem Hocker und wiegte sich vor und zurück. In der Ecke stand der Rollstuhl, den würde Josef nicht mehr brauchen. Guste ging zum Fenster und riss den Sack herunter, der auch hier vor den Scheiben hing. Was das sollte, konnte sie sich nicht erklären, denn die Kammer ging nach Norden raus. Einen Schutz gegen die Sonne brauchte es hier kaum. Willi kam hoch. Er beobachtete sie, wie sie das Fenster öffnen wollte, aber es ging nicht, denn es war mit Wachs zugeschmiert. In allen Ritzen klebte das.
»Was habt ihr denn hier veranstaltet?«
Sie rüttelte am Fenstergriff. Josef rührte sich, er lebte also.
»Anni?«
Er klang sehr schwach.
»Bist du das?«
Guste wandte sich um.
»Die ist nicht hier.«
Sie hustete.
»Man erstickt ja hier drin.«
Sie rüttelte noch einmal kräftig und endlich gab ein Flügel nach. Sie öffnete ihn weit und lehnte sich nach draußen, um die verpestete Luft aus ihren Lungen zu kriegen. Da stand Anni im Hof, den Futtereimer in der Hand. Schweine hatten sie keine mehr, nur noch ein paar magere Hühner und eine Kuh, die Mute kläglich in der Diele. Anni starrte Guste an wie eine Erscheinung und würgte an den Worten, die ihr im Hals stecken blieben. Also machte Guste den Anfang.
»Ich muss mit dir reden!«
Anni ließ den Eimer fallen und fing an zu zittern. Es sah aus wie ein Anfall. Willi half ihr, sie in die Küche zu bringen. Sie wehrte sich, wollte sich nicht anfassen lassen, aber irgendwie schafften sie es doch, sie auf einen Stuhl zu setzen. Sie schnappte nach Luft. Auch hier war das Fenster abgehängt und zugekleistert. Guste riss den Sack herunter, schaffte es aber nicht, das Fenster zu öffnen. Sie schickte Willi nach Wasser. Das schlug sie Anni ins Gesicht, damit die zu sich kam, aber sie wollte nicht aufhören zu zittern.
»Wenn dich mal nicht der Schlag getroffen hat, wir müssen wohl den Doktor holen«, sagte Guste.
Da fand Anni die Sprache wieder. Aber sie redete nur wirres Zeug.
»Geh hin im Namen des Patres und komme nicht wieder«,
sie wiederholte den Satz mehrmals. Das war ein Spruch aus dem Romanus-Büchlein. Guste setzte sich.
»Das ist nicht der Schlag, der dich getroffen hat. Dir sind die ganzen Zaubereien zu Kopfe gestiegen. Das kommt vom Spöken, Fritz.
Und wenn?« Endlich wurde sie vernünftig.
»Du bist ein Wickweib geworden«, sagte Guste. »Jagst die Hexe. Die Bandzauber in den Bäumen und die zugeschmierten Fenster, das ist zum Schutz. Ist doch so, oder? Hilft dir alles nichts, sonst wärst du nicht hier reingekommen.« »Weil das dumm Tüch ist, Narrenkram. Das hat der Spökenfritz dir alles angeschnackt. Das ist der Einzige, der uns noch hilft.« »Was hat er dafür verlangt, für seine herzensgute Hilfe? Man hört ja so einiges, dass er nicht gerade billig ist.«
Willi stand immer noch da, er wartete. Guste erbarmte sich.
»Brauchst den Doktor nicht holen, Mignon. Kümmer dich mal um deinen Vater.«
Er verschwand und Guste wandte sich Anni zu.
»Nur vertell. Was ist hier los? Und was ist mit Josef?«
»Der verreckt. Was fragst du denn so scheinheilig? Du gehörst doch auch zu denen.«
»Zu wem?« Anni lachte bitter.
»Töwasche.«
Sie musste sich am Tisch festhalten, weil es sie wieder durchschüttelte.
»Warum wir?«
schrie sie Guste an.
»Lass von uns ab. Was haben wir euch denn getan?«
Sie schlug mit der Faust auf den Tisch. Guste wartete, bis sie sich halbwegs wieder beruhigt hatte.
»Hör mal, Anni«,
fing sie an.
»Josef braucht nötig den Doktor. Der hat sich wundgelegen.« »Lüge!«
Anni spuckte auf den Küchenboden.
»Ihr seid das, die Abelschen und du.«
»Wieso glaubst du das?«
»Fritz hat euch in seinem Zauberspiegel gesehen, wie ihr das alles gemacht habt. Die feine Edith voran.«
Guste stöhnte auf.
»Zauberspiegel! Das ist genauso ein Tantalatant wie Katis Erbauge, bloß dass die das wenigstens allen sagt.«
»Du bringst mich nicht davon ab.«
Anni schüttelte ihre Faust.
»Und ihr werdet euch noch umgucken, denn wir sind mit unserem Latein noch nicht am Ende.«
»Verstehe. Hat Fritz dich soweit? Dann war die Ballerei am Bettys Geburtstag nur der Anfang.«
»Und wenn?«
»Ich bin gekommen, um vernünftig mit dir zu reden.«
Anni schwieg. Und Guste griff nach ihrem Stock.
»Das hat wohl keinen Sinn mehr. Oder was meinst du?«
»Ich rede nur mit Fritz.«
Der lange Weg hier raus ins Moor hatte Gusta angestrengt, und wie es aussah, war sie umsonst gekommen, denn es war längst zu spät. Aber eines hatte sie noch.
Der Spürken Fritz, fing sie an, der war Aufseher in der Baracke.
Weiß ich doch. Wir hatten alle unsere Pflichten.
Der hat die Gefangenen bis aufs Blut gequält. Der ist keiner von den Guten.
Gusta humpelte aus der stickigen Küche, blieb aber in der Tür noch einmal stehen.
Du solltest mal lüften. Man erstickt in diesem Haus.
Ediths Eimer füllte sich schnell. Die Büsche saßen voll mit prallen, saftigen Heidelbeeren. Die eine oder andere hatte Edith sich in den Mund gesteckt. Bestimmt war ihre Zunge davon blau. Sie schmeckten herrlich süß. Es versprach überhaupt ein gutes Beerenjahr zu werden. Auch die Brombeeren und die Holunderbüsche hatten kräftig angesetzt. Wenn es endlich regnete und die Arbeiter aufhörten, die Sträucher wegzureißen, dann würde sie die Gläser mit Eingemachtem wieder vollkriegen. Während sie durch die Büsche kroch, gingen ihre Gedanken spazieren und landeten bei Annie. Wo sonst? Es beschäftigte sie. So lange war es noch nicht her, dass sie zusammen hier durch die Beeren gekrochen waren. Damals war es eine Frage des Überlebens gewesen. Sie hatten vieles gesammelt. Tannenzapfen und Kleinholz zum Feuern, Früchte und Pilze. Nicht nur einmal hatten sie sich vor den Fliegerbomben in Sicherheit bringen müssen. Nun ging Annie mit einem Gewehr auf sie los und sie fand keinen Grund. Für Theo war die Sache einfach. Er hatte von einem Postboten aus dem Oldenburgischen erzählt, der aus heiterem Himmel als Vicar verschrien worden war. Es hatte einen Prozess gegeben. Sündenböcke werden immer gebraucht. Es muss nur einer das Gerücht in die Welt setzen. In ihrem Fall war das Fritz, so vermutete sie. Er mochte keine Rothaarigen. Es wurde Zeit, ihn sich vorzuknöpfen, aber sie fürchtete sich auch davor. Sie kam auf die Beine. Der Eimer war nun gut gefüllt. Sie hatte ihr Werk fürs Erste getan und es wurde Zeit, nach Hause zu gehen. Da wartete noch mehr Arbeit auf sie. Aber die Gedanken kreisten weiter um Annie und um Fritz. Als sie den schwarzen Weg erreichte, blieb sie stehen. Rechts ging es nach Hause, links zum Renkenhof. Am besten, sie erledigte die Sache jetzt gleich, wo sie schon unterwegs war. Sie musste es wenigstens versuchen, also wandte sie sich nach links und spazierte los. Sie betrat den Hof. Der Hund schlug wütend an, die Kette, an der er hing, rasselte. Sie blieb in sicherer Entfernung stehen. Nun kam es ihr verrückt vor, dass sie allein gekommen war, denn Fritz war Jäger, er besaß mehrere Gewehre. Sie spürte immer noch den Luftzug der Patrone, die Annie auf sie abgefeuert hatte, weil die Angst ihren Verstand zerfraß. Ob Fritz sie auch fürchtete? Wenn er an seine eigene Spürkenkickerei glaubte, musste er das wohl. Oder war das auch nur so ein Geschäft? Der Hund konnte sich nicht beruhigen. Fritz musste längst gehört haben, dass jemand gekommen war. Irgendwo brummte ein Motor. Da kam er auch schon mit seinem alten Horch um die Ecke gefahren. Er wollte wohl zu seiner Baustelle, denn er hatte Steine hinten aufgeladen. Als er sie sah, bremste er, hielt, ließ den Motor aber laufen. Sie ging ihm entgegen. Er beugte den Kopf aus der Fensteröffnung. »Was willst du?« Er klang nicht gerade freundlich. »Ich komme wegen Annie.« Der Motor stotterte. Es stank nach verbranntem Öl. »Was ist mit der?«
»Die wird langsam verrückt. Sie ist mit dem Gewehr auf uns los.«
»Kannst du ihr das verdenken?«
»Ich bin keine Hexe. Du musst ihr das sagen. Auf dich hört sie.«
»Das behaupten alle Hexen und jetzt verschwinde.« Er legte krachend einen Gang ein. Der Motor stotterte. Der Wagen rollte los. Edith lief nebenher. So einfach wollte sie ihn nicht davonkommen lassen.
»Theo meint übrigens, ich soll dich anzeigen.«
Er bremste wieder.
»Wegen was?«
»Ach, da kommt einiges zusammen. Verleumdung, üble Nachrede, Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Theo ist bei der Zeitung, wie du weißt. Der hat sich schlau gemacht.«
»Theo«,
er spuckte den Namen aus, »wenn der sich da mal nicht vertut. Oder meinst du, die Leute glauben dem mehr als mir? Da kommt ihr nie mit durch.«
»Theo sagt, es gab in der Gegend schon einen Prozess. Da musste so ein Hexenbanner ins Kaschott und eine Geldstrafe hat er auch gekriegt.
Na und? Was gibt mich das an?«
»Wenn Josef stirbt und der Doktor stellt fest, dass du rumgepfuscht hast, dann bist du dran.«
»Oder du.
wissen doch alle, dass du zaubern kannst. Auch unser Doktor? Der muss den Totenschein ausstellen. Dagegen hilft kein Klimbim oder Wachs in den Fensterritzen. Oder wollt ihr Josefs Leiche in die Mistgrube werfen, wenn es soweit ist? Soll ihm ja ziemlich schlecht gehen. Dazu fiel Fritz nichts ein. Sie wandte sich um und ging los. Mehr gab es nicht zu sagen. Sie hörte, wie sich der Wagen in Bewegung setzte. Er fuhr neben ihr her. »Steig ein!«
»Wieso?«
»Ich hab nicht viel Zeit. Muss zur Baustelle. Die Zimmerleute warten. Wenn du was mit mir bereden willst, dann im Wagen.«
Er stoppte. Sie zögerte. Dann ging sie um den Wagen herum. Er hatte die Beifahrertür schon aufgestoßen. Sie stieg zu ihm. Sie holperten den schwarzen Weg entlang aus dem Dorf hinaus. Hinten rumpelten die Steine, wenn sie durch ein Schlagloch fuhren. Davon gab es hier einige.
»Anzeigen wollt ihr mich also, weil ich Anni helfe.«
Edith sah Fritz von der Seite an. »Eine schöne Hilfe ist das. Die hat auf mich geschossen.
Was kann ich dagegen tun, wenn Anni überall nur noch Geister sieht?«
»Das gibst du ihr doch ein.«
Er sah sie groß an. »Anni ist zu mir gekommen und hat mich um Hilfe gebeten. Dafür kann mich keiner vor Gericht bringen. Und was die Hexengerüchte betrifft, da bist du selber schuld. Glaubst doch selbst an Magie. Was war denn mit Kathi und dem Erbauge?«
»Du hast uns belauscht.«
Er grinste. »Nur ein bisschen.«
Sie waren angekommen. Fritz hielt. Sie stiegen beide aus. Edith sah sich um. Der Rohbau von Fritz' Aussiedlerhof stand schon und wirkte gewaltig. Fritz ging zu den Zimmerleuten. Die warteten schon auf ihn. Sie hörte, wie er ihnen Dampf machte.
»Ich will im August Richtfest feiern, also haltet euch ran. Nur nicht einschlafen.
Wird ja ein ziemlich großer Hof«, sagte Edith, als er zurückkam. Er fing an, die Steine vom Wagen zu laden und beachtete sie nicht weiter.
»Ist das alles, was du zu sagen hast?«
Sie stellte sich neben Fritz, der so tat, als sei sie Luft. Ihr fiel auf, wie klein er war und im Grunde unscheinbar, einer, der meinte, sich besonders hervortun zu müssen, um gesehen zu werden, weil sonst nicht viel mit ihm los war.
»Warum ich? Wegen der roten Haare? Das ist billig.«
Er lud weiter seine Steine ab und schichtete sie auf.
»Warum hast du mich eigentlich mitgenommen, wenn du doch nicht reden willst?«
Er wischte sich die Hände an der Hose ab. Endlich sah er sie an.
»Du wolltest mit mir reden. Und jetzt hau ab. Ich habe genug gehört und muss arbeiten.«
Fritz fing wieder an, seine verdammten Steine zu schichten.
»Warum ich?«
Er wischte sich den Schweiß ab.
»Weil du eine Hexe bist. Hilf dir selber. Du lässt ab von den Grolls, hörst auf mit deinen Verwünschungen und ich sag allen Bescheid, dass sich die Sache erledigt hat und es kehrt wieder Ruhe im Dorf ein.«
Er lachte trocken und lehnte sich einen Moment gegen seinen Wagen.
»Das glaubst du nicht wirklich, oder?
Beweis mir das Gegenteil.« Die Sonne stach. Edith sehnte sich schon jetzt nach einem Gewitter. Sie riss die Beifahrertür auf und holte den Eimer mit den Heidelbeeren aus dem Wagen. Er würde sie kaum ins Dorf zurückfahren, aber so wollte sie sich nicht abspeisen lassen.
»Weißt du, Fritz, irgendwie kann ich dich sogar verstehen«, sagte sie. »Mit Spökenkram ist nicht zu spaßen.«
Er sah sie überrascht an.
»Was hältst du davon, wenn ich dir ins Fundament spucke?«
Fritz war so schnell bei ihr, dass sie nicht einmal den Eimer mit den Beeren in Sicherheit bringen konnte, bevor er sie packte. Sie schrie auf, denn er tat ihr weh. Die Zimmerleute guckten auch schon.
»Gibt's Ärger?« rief jemand vom Dach herunter. »Nein, alles in Ordnung.«
Fritz wandte sich wieder zu ihr.
»Wenn du das tust, dann was? Verschwinde von meinem Land, Hexe!«
Er ließ sie los und ging wieder zu seinen Steinen. Sie trat ihm in den Weg. Sie bebte vor Zorn und hatte nichts in der Hand außer Worte.
»Wenn du eine haben willst, sollst du sie kriegen. Ich verfluche dich und dein Land und deinen Hof.«
Sie war laut geworden. In diesem Moment glaubte sie selbst an das, was sie sagte. Und Fritz glaubte es auch.
Katja Danowski mit einer weiteren Folge aus dem Roman »Als wir an Wunder glaubten« von Helga Bürster. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch im Jumbo Verlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Israels Generalstabschef Halevi hat den Luftangriff auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen als schweren Fehler bewertet. Bei dem Luftschlag waren am Montag 7 Helfer getötet worden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Der Fehler sei Folge einer falschen Identifizierung gewesen und hätte nicht passieren dürfen, sagte Halevi in der Nacht in einer Videostellungnahme. Das habe eine vorläufige Untersuchung ergeben. Nähere Einzelheiten nannte er nicht. Ein unabhängiges Gremium werde den Vorfall gründlich untersuchen und daraus Schlussfolgerungen ziehen, erklärte Halevi. Zuvor hatte bereits Israels Ministerpräsident Netanyahu von einem tragischen Fall und einem unabsichtlichen Treffer gegen Unschuldige gesprochen. Man werde alles tun, damit sich so etwas nicht wiederhole.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich mit dem Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien befasst. Die Vertreterin des Iran machte in der Sitzung Israel für die